Ich darf euch ganz, ganz herzlich im neuen Jahr begrüßen. Das ist ja die erste Jugendstunde dieses Jahr. Und ja, ich darf das Thema machen. Ich würde zum Anfang beten und dann starten wir. Hey, ich danke dir für dieses neue Jahr. Ich danke dir dafür, dass du auch dieses Jahr genauso da bist wie letztes Jahr und der gleiche bist wie letztes Jahr. Und ich danke dir dafür, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich danke dir für jeden, der gekommen ist. Und ich bitte dich darum, sprich du zu uns. Amen. Heutzutage sind wir Meister darin geworden, unverbindlich zu sein. Also eigentlich, wir haben es richtig gut herausgefunden, wie wir ein Leben leben können ohne Verbindlichkeit. Und zwar habe ich eine Statistik dabei, die könnt ihr gerne mal einblenden. Und zwar in der Statistik seht ihr von 1950 bis 2024, die Zahlen sind, glaube ich, klein. Ich sage euch gleich, was da drauf steht. Auf jeden Fall von 1950 ganz links bis ganz rechts 2024 die Eheschließungen. Und zwar ist es sozusagen angegeben, pro 1000 Einwohner waren 1950 waren es 11 Ehen und 2024 sind es 4,2 Ehen. Damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, also sozusagen auf 80 Millionen Menschen hochgerechnet, wenn 1950 80 Millionen Menschen leben würden, wären es damals 880.000 Ehen im Jahr. Und heute wären es 336.000. Also mehr als die Hälfte weniger bei der gleichen Anzahl. Und entweder heiratet heute niemand, weil sich niemand mehr liebt, oder weil wir unverbindlich geworden sind, was ich eher schätze. Und wenn wir allein schon dieses, man könnte sagen, Fundament von einer Gesellschaft anschauen, die Familie, die Ehe, und wenn selbst in diesem Kern der Gesellschaft schon so eine Unverbindlichkeit entsteht, jeder lebt zusammen. Und wenn es halt nicht passt, dann geht man halt, hat man halt einfach keinen Bock, dann macht man Schluss. Und so geht es durch jeden Lebensbereich durch. Abos kannst du monatlich kündigen, Filme entspannt auf dem Sofa raussuchen und den Partner eben, wie gesagt, wechseln wie die Socken. Und stimmt, Gott gibt es dann auch noch. Und ich glaube, manchmal behandeln wir Gott so ein bisschen so wie alles. Gott ist eben auch eine weitere Option in unserem Leben. Gott, ja, wenn es uns passt, dann nehmen wir ihn, wenn nicht, dann nicht. Und ich denke, es ist vielleicht etwas überspitzt dargestellt, aber manchmal ist es schon so, dass wir Gott als eine weitere Option und nicht als die einzige Option ansehen. Und darum soll es halt gehen im Thema. Ich habe das Thema überschrieben mit: Ist Gott nur eine weitere Option in deinem Leben? Und dieses Mal will ich das etwas anders machen. Und zwar, wir machen heute weiter mit 1. Samuel. Und dieses Mal werde ich nicht versuchen, so das Thema voll einzuleiten, sondern dieses Mal starten wir so richtig mit kaltem Wasser direkt in der Geschichte. Und wir werden uns ganz, ganz lange in der Geschichte aufhalten. Und ich bitte euch darum, versucht euch wirklich so hineinzuversetzen. So, was passiert in der Geschichte? Was für Leute sind da? Und ich werde das so machen, dass ich versuche, mit euch in diesen zwei Kapiteln einfach ein paar Städte durchzugehen oder ein paar Orte durchzugehen. Und diese Orte werden wir uns dann immer anschauen, was ist da passiert. Und dann eher so zum Schluss will ich das auch so ein bisschen auf uns anwenden. Deswegen versucht dann nicht irgendwann mal abzuschweifen und denken, ah, juckt mich nicht und das geht mich ja gar nichts an, sondern versucht wirklich mitzuleben, was da damals passiert ist. Genau, und zwar die erste Stadt, die wir uns anschauen wollen, ist Nob. Und Nob ist eine Priesterstadt. Und ich habe tatsächlich sogar, du kannst noch die nächste weitermachen, tatsächlich so eine kleine Karte dabei. Das Problem ist, es ist ein bisschen klein. Hier ist Jerusalem, wo mein Finger ist, und das ist Nob. Ich weiß nicht, wahrscheinlich könnt ihr das alles nicht lesen, aber steht auf der Karte drauf. Und ja, auf dem PC kann man das alles lesen. Das war jetzt auch nicht so. Auf jeden Fall, und Nob, da geht David hin. Aber zuerst mal, wo sind wir überhaupt? Könnt ihr noch erinnern? Ihr kennt David, ihr kennt Goliath. David gegen Goliath gesiegt. Dann kam David an den Königshof von Saul. Dann war Saul irgendwann mal neidisch auf David. Und was ist dann passiert? Dann ging die ganze Verfolgungsjagd los. Zuerst wollte ja Saul dann David umbringen mit dem Speer. Dann ist ja David geflohen. Dann hat ja Jonathan für David gefragt, wie sieht eigentlich die Lage gerade aus zu Hause? Und dann hat Jonathan mehr oder weniger bestätigt, ja, mein Papa, also Saul, will dich umbringen. Und so beginnt dieses 21. Kapitel. Und David machte sich auf und ging weg. Jonathan kam aber in die Stadt. Und ab diesem Kapitel bis zum Schluss vom Buch befindet sich David auf der Flucht. Und die erste Stadt in dieser Flucht, die ungefähr 10 Jahre dauert, ist eben Nob, diese Priesterstadt. Und David war in der Zeit davor schon mal bei Samuel. Und dann war er noch mit Jonathan, hat sich getroffen. Und jetzt kommt es mir zumindest so vor, dass er nicht so genau wusste, wohin mit sich. Ich meine, so jetzt ist er mehr oder weniger vogelfrei. Also er wird jetzt gesucht vom König. Und dann geht er eben nach Nob. Und auf der Karte, deswegen habe ich es ja mitgebracht, sieht man, Nob ist nicht so weit weg von Jerusalem. Also es ist relativ nah um die Ecke. Und so kommt er in diese Stadt und dort kennt er die Priester. Und diese Priester, er kommt dann zu ihm. Der eine Priester heißt Ahimelech. Ich weiß nicht, ob ihr euch das merken könnt. Und redet mit diesem Priester. Er kommt zu dem Priester und sagt, hey, weißt du was, ich bin hier auf einer Geheimmission unterwegs. Der König hat mich aufgetragen und niemand darf das wissen. Weil damals kam man nicht alleine. Der kam alleine. Und dann kommt eben David zu dieser Stadt, zu diesem Priester und bittet ihn darum, dass er ihm Brot geben soll und dass er ihm das was geben soll. Aber das Wichtige ist, David lügt hier, weil er sagt, ich bin auf einer geheimen Mission vom König, aber eigentlich befindet er sich auf die Flucht. Und das ist das Erste, was so ein bisschen komisch ist. Und das Zweite ist, dass er Schaubrottische bekommt. Für jeden, der nicht weiß, was Schaubrottische sind, das sind Brote gewesen, die im Heiligtum lagen und die nur für Leviten da waren. Und David kam aus Judäa oder halt aus dem Stamm Juda und durfte sie nicht essen. Und wir merken, okay, das ist alles nicht so geplant. David weiß nicht wohin. Er geht zu dem Priester, er lügt ihn an, dann bekommt er noch solche Schaubrote, die er gar nicht essen darf. Und dann geht es weiter in der Geschichte. Der zweite Ort, Gad. Und so nimmt David dieses Brot mit und dieses Schwert von Goliath und der zieht los. Und an dieser Stelle ist es wieder so, irgendwie ist David so richtig auf der Flucht, weil Gad, du kannst mal die nächste, da ist nochmal eine Karte. Diesmal vielleicht seht ihr ein bisschen mehr, zumindest wo wir uns ungefähr befinden, das ist Israel. Hier war Nob und hier ist Gad. Und Gad ist eine Stadt, oder beziehungsweise ist die Heimatstadt von Goliath, also von dem Philister, den er umgebracht hat. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht und dachte mir irgendwie, ja, war er schon sehr verzweifelt, weil er ist eigentlich in die Stadt gegangen, die seine größten Feinde sind. Also er bringt den Superstar von den Philistern um, der aus Gad kommt und dann geht David nach Gad. Vielleicht dachte er sich dort, dass er sicher, niemand kennt ihn, aber er wird erkannt. Und was macht er dort? Stellt er sich verrückt und versucht sich so wieder vorzutäuschen, weil, und da könnt ihr gerne mit aufschlagen, 1. Samuel 21, Vers 13, und David nahm sich diese Worte sehr zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gad, weil sie ihn erkannt haben. Sie wussten, hey, das ist der David, der Goliath umgebracht hat. Das ist derjenige, den wir mehr oder weniger schon so lange suchen. Und deswegen hat David sehr Angst. So, und jetzt ist er in Gad und in diesem Text steht nicht so viel, wie es ihm geht in Gad. Aber es gibt einen Psalm 56 und er beschreibt so ein bisschen mehr, wie es ihm dort geht. Und ich will einfach kurz ein paar Verse aus dem vorlesen. Psalm 56. Sei mir gnädig, o Gott, denn es schnaubt nach mir der Mensch. Er bedrückt mich, indem er mich den ganzen Tag bekämpft. Meine Feinde schnauben den ganzen Tag, denn viele bekämpfen mich in Hochmut. Also David ist hier in der zweiten Stadt, die wir uns anschauen, und er hat Angst. Nicht nur ein bisschen Angst, sondern er hat Todesangst. Auch zu Recht. Weil jeder will ihn eigentlich dran bekommen. Jeder will, ja, dass er tot ist. Und so sehen wir, David zu Hause wird er von Saul mit Speeren beworfen. Er flieht. In Nob muss er lügen. Dann flieht er nach Gad, also zu den Feinden. Und dort wird er auch gejagt. Und David hat Angst. Und wir verstehen es. Er ist alleine irgendwo auf der Flucht. Er hat nur ein bisschen Brot dabei und ein Schwert. Und Ich denke, auch irgendwo in unserem Leben können wir es ein Stück weit nachvollziehen, weil wir alle irgendwo Angst haben. Vielleicht keine Todesangst, aber wir haben vielleicht Angst vor Klassenarbeiten, vor Spinnen, vor Höhen. Aber wir haben auch vielleicht Angst davor, abgelehnt zu werden. Oder vielleicht haben wir Angst davor, vor vielen Menschen zu stehen. Und wenn wir mal durch unsere Gedanken durchgehen, vielleicht haben wir auch Angst davor, was zu verpassen. Es geht was, die Jugend trifft sich, ich bin nicht dabei und ich verpasse vielleicht was. Oder vielleicht, wenn ich meinen Social-Media-Account löschen würde, dann würde ich ja nicht wissen, was die anderen machen. Und dann verpasse ich ja was. Und vielleicht habe ich ja auch deswegen Angst und deswegen schaue ich immer so. Oder vielleicht habt ihr auch Angst und sagt, ja, vielleicht bekomme ich nie einen Partner und werde den Rest von meinem Leben alleine sein und in dieser Einsamkeit leben. Und wir wollen nicht alleine sein. Wir wollen von jemandem geliebt sein. Wir wollen mit jemandem Gemeinschaft haben. Und vielleicht haben wir Angst davor, das nie zu haben, nie zu erleben. Und genauso haben wir auch Angst, irgendwo bloßgestellt zu werden. Wenn ich jetzt einfach von irgendjemand von euch das Leben nehmen würde und hier euch allen präsentieren würde, niemand von euch würde es wollen und jeder von uns hätte Angst. Ich hätte auch Angst, wenn jetzt auf dieser PowerPoint auf einmal meine Gedanken aufgelistet wären. Jeder von uns hätte die Angst davor, irgendwo auch bloßgestellt zu werden. Und so sehen wir, wir alle haben Angst. David hatte damals auch Angst. Und es ist nicht so ein Gefühl, was man jetzt irgendwie kleinreden muss oder soll, sondern es ist echt. Ich weiß nicht, wer genau von euch die Nachrichten verfolgt, aber am Anfang von diesem Jahr ist im Land Iran, sind so Proteste aufgetreten. Und Iran war eigentlich früher ein gutes Land, dann kam eine Revolution, dann ist der Staat von Islamisten sozusagen übernommen worden und die Regierung ist islamisch. Nun, und diese islamische Regierung, die hat dieses Land in den Ruin getrieben. Damals, 1978 oder 77, ging es ihnen relativ gut und heute ein Chaos. Ganz kurz, damit ihr das auch einordnen könnt. Damals war der Wechselkurs von deren Währung 1 Dollar zu 70 iranischer Rial, also 1 zu 70. Und heutzutage ist es 1 zu 100.000 oder 1 zu 1 Million. Also es läuft gar nicht. Und das Schlimme ist, am Anfang vom Jahr gab es Proteste, weil eben das alles so teuer geworden ist. Und die Menschen wurden einfach erschossen. Also jetzt öffentliche Zahlen sind es 2.500 Tote in 4 Tagen. Und wenn man andere Quellen anschaut, 12.000 Tote in 4 Tagen. Die Demonstranten wurden einfach niedergeschossen. Und dann, was auch extrem war, und zwar am Mittwoch, als ich mich vorbereitet habe, da wurde in den Nachrichten gesagt, ein 26-jähriger Mann wird am Mittwoch hingerichtet. Also ich weiß nicht, ob er jetzt hingerichtet ist oder nicht, oder ob es noch wird oder nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall, der Mann war Demonstrant, wurde gefangen genommen und soll jetzt öffentlich hingerichtet werden. Und es könntest du sein, es könnte ich sein. Und ich denke, dieser Mann in diesem Gefängnis hat Angst davor, jetzt zu sterben. Und David hatte damals auch Angst davor, zu sterben. Und vielleicht können wir uns jetzt so ein bisschen mehr hineinversetzen, wie sich David vielleicht gefühlt hatte. Und David hat alles daran gesetzt, irgendwie zu überleben, irgendwas zu machen. Er hat sich so viel Mühe gegeben und er hat alles probiert. Hauptsache, er wird nicht getötet. Und er hat versucht, seinen Kopf einzuschalten. Und auch da hat er dann versucht, sich so verrückt zu stellen und hat auch alles geklappt. Aber das, worauf ich hinaus will, ist das Thema Angst. Weil, wenn du Angst hast, dann versuchst du eigentlich alles daran zu setzen, um dich von dieser Angst zu befreien. Wenn du Angst vor der Höhe hast, dann versuchst du wegzugehen. Wenn du Angst vor dem Tod hast, dann versuchst du dich irgendwie zu beschützen. Wenn du Angst davor hast, bloßgestellt zu werden, dann versuchst du nicht zu viel preiszugeben von dir. Und genau das sehen wir bei David. Er hat Angst davor zu sterben und er gibt alles, um nicht zu sterben. Und er ist dafür bereit, auch zu lügen und all diese anderen Sachen zu tun. Wir kommen zum dritten Ort. Und der dritte Ort ist die Höhle Adullam. Das ist auch relativ in der Nähe. kannst die nächste Seite, also sozusagen von Gad nicht allzu weit weg. Und da befindet sich jetzt David. Und bei dieser Höhle, das ist was Spannendes, da kommen auf einmal seine Eltern und 400 Männer zu ihm. Und 400 Männer ist so eine Zahl, die wir uns nicht so vorstellen können. Unser Gemeindehaus an einem Festtag, zum Beispiel Taufe oder sowas, wenn es so richtig, richtig voll ist, also im Foyer stehen die Leute, würde ich schätzen, dass wir ungefähr 350 reinbekommen. Aber dann ist wirklich, dann ist jeder Platz besetzt und dann stehen die Leute hinten im Foyer. Und ungefähr diese Zahl müsst ihr euch vorstellen und jetzt sozusagen alle Kinder wegrechnen, alle Frauen wegrechnen und die mit Männern ersetzen. Und dann wisst ihr ungefähr, wie viele das waren. Genau, und so viele Männer kamen zu David. Also 400, hört sich wenig an, aber das sind echt viele Männer. Und diese Männer kommen zu David und das sind nicht so pompöse Männer. Ich hab die Männer genannt, die Truppe des gescheiterten Schicksals. Also das waren eher so Leute, die sich wie David in so einer miesen Situation befanden. Die waren irgendwie verbittert gegen Saul oder vielleicht auch gejagt. Bei denen gab es so gesehen nichts zu holen. Es waren keine besonders guten Leute. Aber diese Leute kommen trotzdem zu David. Und so hat David jetzt diese Männer, ein Schwert und dann kam noch ein Prophet, und zwar der Gad, kam auch noch zu ihm, hat mit ihm geredet. Und wir könnten sagen, theoretisch ist David jetzt eigentlich König. Er hat eine Armee, er hat sogar einen Propheten. Und wir sehen, dass Stück für Stück mit diesen Männern er auch irgendwann mal König wird, über ganz Israel. Und so zieht David weiter, er zieht zurück nach Juda, also er kommt wieder zurück nach Israel. Und jetzt scheint es so, wie in so einem Film, dass auf einmal so ein Cut gemacht wird. Wir haben jetzt ganz viel erlebt von David, der ist geflohen und hier und da. Und auf einmal kommt so ein Cut und wie in so einem Film, so eine neue Szene. Und die ist echt so richtig, richtig genau beschrieben. Und zwar, das ist der Ort Gibea. Und ihr dürft gerne mit mir lesen, Kapitel 22, Vers 7. Beziehungsweise in Vers 6. Und Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien. Saul aber saß in Gibea unter der Tamariske auf der Anhöhe mit seinem Speer in seiner Hand und alle seine Knechte standen bei ihm. Wir sehen so, als ob diese Kamera so hingeht, okay, Saul sitzt irgendwo unter einem Baum mit so einem Speer in der Hand und alle seine Knechte in so einem Kreis wahrscheinlich oder so sitzen so bei ihm. Und Saul, der ist irgendwie nicht so gut zu sprechen, weil was sagt der? Hört doch, ihr Benjaminiter. Wird auch der Sohn Isais euch alle Felder und Weinberge geben, euch alle zu Obersten über 1000 und zu Obersten über 100 machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt und keiner es meinem Ohr eröffnet, wenn mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat. Und keiner von euch kränkt sich meinetwegen und es meinem Ohr eröffnet, dass mein Sohn meinen Knecht als Auflaurer gegen mich aufgewiegelt hat, wie es an diesem Tag ist. Ich glaube, wenn wir das lesen, dann ist es alles sehr wirr geschrieben und sowas. Wenn man es runterbricht, sagt Saul nichts anderes, wie dass alle Leute ihn mehr oder weniger verraten haben. Also er sagt, hey, ihr lasst euch bestechen von David, mein Sohn lässt sich sogar bestechen von David und es ist völlig absurd. Die lassen sich anscheinend bestechen von David mit dem Geld, das David noch nicht hat. Also das macht noch nicht so viel Sinn. Und so sitzt Saul da und beschuldigt alle seine Knechte und sagt, ja, alle sind gegen mich und alle lauern gegen mich auf. Und das ist irgendwie eine verrückte Ansicht. Also mit verrückt meine ich, dass sie verschoben ist. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir nochmal durch die Geschichte durchgehen, wer war derjenige, der all das angefangen hat? David war nicht gegen Saul, Jonathan war auch nicht gegen Saul, sondern Saul hat mit all dem angefangen. Und die Jungs haben keine Verschwörung gegen ihn angezettelt, sondern Saul wollte Jonathan umbringen. Und wir sehen hier eine Sache, dass Saul von seinem Stolz völlig aufgefressen wird und dass seine Sicht auf sein Leben, auf seine Situation völlig verschoben ist, falsch ist, verrückt ist. Weil er sagt, ich fühle mich unfair behandelt, aber eigentlich behandelte alle um sich herum unfair. Und vielleicht ist es bei dir heute auch so. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du dir denkst, ja, ich fühle mich voll oft unfair behandelt. Aber vielleicht bist du ja derjenige, der andere unfair behandelt. Vielleicht fühlst du dich irgendwie ausgeschlossen, aber dabei schließt du gerne selbst die Leute aus. Vielleicht findest du, dass alle anderen in der Jugend voll anstrengend sind, aber vielleicht bist du derjenige, der immer anstrengend ist. Und jeder von euch hat diese Aufgabe selber, auch in seinem Leben zu prüfen und zu schauen, wie sieht es bei mir aus? Bin ich jemand, der oft irgendwie schlecht über andere denkt? Oder denke ich, dass es immer Leute sind, die über mich schlecht denken? Also kurz gesagt, bist du vielleicht so stolz wie in der Geschichte Saul und verdrehst die Realität? Du denkst, die Leute behandeln dich schlecht, aber eigentlich behandelst du die Leute schlecht. Und ich habe auch immer wieder selbst mir darüber Gedanken gemacht und es ist oft sehr, sehr schmerzhaft, darüber nachzudenken, weil es oft sehr, sehr weh tut, wie hässlich man eigentlich im Inneren ist. Und ich denke, Saul hat nicht so gern darüber nachgedacht, aber wir sehen es ganz, ganz klar bei Saul. Er ist einfach ein stolzer Mann. Und so gehen wir weiter in diesem Text und dann fragt er, okay, hat irgendjemand irgendwo was gehört? Und dann sagt Doeg, auch ein komischer Name, dass er David gehört hat, gesehen hat. Und David, also Doeg, hat David in der ersten Stadt gesehen, in Nob. Das heißt, er ist mehr oder weniger der Spitzel und er verpetzt ihn. Und was macht Saul, dadurch, dass er sich ja so unfair behandelt fühlt? Er lässt alle Priester aus Nob, 85 Mann, antanzen. Er ruft die alle her und er befragt sie. Weil der Doeg, der sagt, ja, ich habe gesehen, der Priester, der hat David Brote gegeben, ein Schwert gegeben und dann zufällig lügt er noch ein bisschen und sagt, dass er noch irgendwie Gott für ihn befragt hat, aber das steht nicht im Text, dass wirklich der Priester das gemacht hat. Nun, und so kommen die ganzen Priester zu Saul und er beschuldigt sie. Und das Spannende ist, die Priester, die verteidigen sich und sagen, ja, aber wir haben doch eigentlich nichts gemacht. Schau mal, David ist dein treuster Knecht. David ist dein Schwiegersohn. Er hat ja die Tochter von Saul geheiratet. Also wer oder wem kann man eher vertrauen als David? Und die Argumente sind wirklich auch gut und auch haben Hand und Fuß. Aber Saul sagt mehr oder weniger, das ist mir egal. Er sagt, du musst sterben. Ahimelech, du und das ganze Haus deines Vaters. Er bringt die einfach um. Und warum? Einfach, weil es ihm nicht gepasst hat. Er hat, wie damals auch bei Jonathan, irgendjemanden gesucht, den er umbringen kann. Irgendjemanden als Sündenbock gesucht und ja, lässt ihn umbringen. Und auch hier sehen wir, die Knechte wollten eigentlich die Leute gar nicht umbringen. Und dann kam dieser Doeg und hat alle umgebracht. Und er dachte sich, nee, die 85 Männer sind mir zu wenig. Ich gehe hin. Gehen in die Stadt und bringen nochmal alle Frauen um, alle Kinder um und dann auch noch alle Tiere und töte einfach jeden in der Stadt. Und es ist so, was ist hier passiert? Wie kommen wir zu diesem Punkt der Geschichte, wo ein Mann zuerst 85 Männer tötet, dann die ganze Stadt umbringt und der König immer noch so wütend und stolz ist? Das ist völlig krank. Und immer wieder, wenn ich die Geschichte gelesen habe, wusste ich nicht, warum passiert es und warum lässt es Gott zu? Warum lässt es so viele Menschen sterben? Und der eine Teil der Antwort ist, ich weiß es nicht. Und der andere Teil ist, weil Eli verflucht wurde. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand von euch daran erinnert, aber ganz am Anfang vom Buch, da hat Eli einen Fluch von Gott bekommen. Und der Fluch war, dass, ich will das kurz vorlesen aus der NEU, die ist relativ gut verständlich. Pass auf, die Zeit wird kommen, da werde ich deine Lebenskraft brechen und die deiner Nachkommen, sodass es in deiner Familie keinen alten Mann mehr gibt. Du wirst den Feind in der Wohnung Gottes erblicken, obwohl Jahwe Israel Gutes tun wird. Aber in deiner Familie wird es niemand mehr zu Alter und Ansehen bringen. Ich werde zwar nicht jeden deiner Nachkommen der am Altar stehen darf, beseitigen, denn sonst würdest du vor Kummer und Schmerz vergehen, aber die große Mehrzahl deiner Feinde, der Familie, soll im besten Mannesalter sterben. Also wir sehen, Gott, er verflucht Elis Nachkommen. Und er verflucht die ganz bewusst, und weil Eli gesündigt hat. Und diese Priester, die sind dann die vierte Generation nach Eli. Das heißt, wir sehen hier, Gott erfüllt auch sein Wort. Und das ist vielleicht schwierig für uns zu verstehen, weil es eine sehr, sehr, sehr schlimme Tat ist. Aber Gott bleibt hier trotzdem gerecht und erfüllt auch sein Wort. Jetzt haben wir uns diese ganze Geschichte angeschaut. Die ist ganz lang. Ich weiß nicht genau, ob ihr so überall mitgekommen seid. Ich habe versucht, so gut es geht, es zu erklären. Aber von dieser ganzen Geschichte haben wir mehr oder weniger zwei Leute, die ganz wichtig sind. Und zwar David und Saul. Und wir haben gesehen, David, der ist ein Mann, der Angst hat. Zu Recht Angst hat, aber sehr, sehr Angst hat. Und wir haben gesehen, Saul, der so ja, stolz ist und völlig irre ist. Er lässt die Leute antanzen, lässt sie umbringen, er ist immer noch böse, er beschuldigt alle für Hochverrat. Und wir sehen so diese zwei Männer in dieser ganzen Geschichte. Und wir sehen in diesen zwei Kapiteln, dass irgendwie beide versagt haben. Klar, bei Saul ist es klar, er war stolz, blind, hat die Leute umgebracht. Ja, klar hat er versagt. Bei David denken wir, ja, aber wir verstehen ihn doch, er hat doch voll Angst. Aber trotzdem lügt David in dem Kapitel. Und David, der flieht und gibt sich ganz, ganz viel Mühe. Und wir sehen, Lügen ist genauso Sünde. Und wir sehen auch, wäre David nicht zu den Priestern gegangen, wären sie auch nicht umgebracht worden. Und David sagt auch, ich bin schuldig an allen Seelen des Hauses deines Vaters. Also wir sehen irgendwie eine spannende Geschichte und zwei Männer, beide haben versagt. Nun und was jetzt? Was bringt es uns? Was bringt es dir, wenn wir jetzt zwei Männer angesehen haben, die beide versagt haben? Und der Punkt ist, warum ich euch das alles so ausführlich erzähle. Ich will euch eine Sache verdeutlichen, und das ist, dass beide Männer in diesen Kapiteln zwar versagt haben, aber David Gott vertraut hat zum Schluss. Und obwohl er so versagt hat, hat er zum Schluss Gott vertraut. Und wenn wir den Stolz nehmen, was sagt der Stolz aus? Der Stolz sagt aus, ich bin gut, ich brauche niemanden, ich bin der Beste, ich kann mir selbst helfen. Was sagt die Angst aus? Die Angst sagt aus, Gott, du bist schon groß, aber kannst du mir wirklich helfen? Also, das ist schon alles gefährlich und so, aber ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ich weiß auch nicht, ob du das alles so überblickst. Ich weiß nicht, ob ich überlebe. Und wir sehen, ob Angst, ob Stolz, bei beidem fehlt Gottvertrauen. Aber am Ende von diesem ganzen Kapitel kommt David trotzdem zu Gott. Und obwohl er versagt hat, kommt er zu Gott, und er schreibt in Psalm 52, ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Haus Gottes. Ich vertraue auf die Güte Gottes immer und ewig. Ich werde dich preisen in Ewigkeit, weil du es getan hast, und auf deinen Namen werde ich harren, denn er ist gut vor deinen Frommen. David vertraut hier auf Gott, obwohl er versagt hat, obwohl er gesündigt hat, obwohl er sich überhaupt nicht verdient hat. Und wie gehst du damit um in deinem Leben, wenn wir ehrlich sind? Und wenn wir die letzten Wochen so nachdenken, dann haben wir alle viel versagt. Wir haben viel Sünde in unserem Leben gehabt und sündigen auch immer noch. Aber was machen wir mit der Sünde? Wie gehen wir damit um? Und klar, wir alle kennen die Antwort von der Bibel. kennen Sie bestimmt sogar mit Bibelstelle Johannes 6, Vers 68. Herr, zu wem sollten wir gehen? Also wohin sonst sollten wir gehen als zu Jesus? Klar, wir kennen alle die Antwort. Ja, Jesus ist die Antwort. Aber machen wir das wirklich? Glauben wir wirklich daran oder nicht? Und ich habe deswegen den fünften Ort dabei und das ist das Kreuz. Und das Kreuz ist der Ort, wo wir alle immer wieder neu hingehen sollen. Weil vielleicht sitzt du hier und fühlst dich einsam. Fühlst dich einsam, weil eben eine Beziehung beendet wurde oder du hattest noch nie eine gehabt oder du hast sie beendet oder was auch immer und du fühlst dich einsam und du weißt, vielleicht bist du auch schuld daran. Aber dann hast du trotzdem die Zusage von Gott, dass du zu ihm kommen kannst. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich habe voll die falsche Entscheidung in meinem Leben getroffen und ich habe einfach zu viel Geld ausgegeben, jetzt habe ich kein Geld mehr und das ist alles so schwierig jetzt. Und ja, das war falsch, aber trotzdem darfst du zu Gott kommen. Trotzdem darfst du zu ihm Zuflucht suchen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, aber ich habe die falsche Entscheidung getroffen und die falsche Ausbildung angefangen. Jetzt ist irgendwie alles so schlecht. Dann darfst du trotzdem zu Gott kommen, auch wenn es vielleicht eine falsche Entscheidung war. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, aber ich verschwende meine Zeit, also mit allem, Serien, ich schlafe viel zu lang, ich bin jeden Tag in Social Media, in Instagram drin oder in TikTok und scroll da durch die Reels und schaue mir die Posts an und die Stories. Und dann abends zocke ich dann noch ein bisschen und sonst mache ich eigentlich nichts in meinem Leben. Und wenn du hier sitzt und das dir so alles anhörst und sagst, ja, eigentlich verschwende ich Stunden, Tage von meinem Leben und schmeiße sie einfach in den Müll, dann darfst du trotzdem zu Gott kommen. Du darfst trotzdem ihm vertrauen und Zuflucht bei ihm suchen. Und vielleicht sitzt du hier und hast eine Freundschaft zerbrechen lassen. Hast deine Freundschaft irgendwie gegen die Wand gefahren. Du weißt, du bist schuld. Dann darfst du trotzdem zu Gott kommen. Wir sehen David, er hat gelogen. Und wegen ihm sind 85 Männer und eine ganze Stadt, weil er wäre ja nicht gekommen, ja irgendwo auch gestorben. Sie sind ja irgendwo auch ermordet worden. Und David könnte sich viele Vorwürfe machen, aber er kann es nicht mehr ändern. Du kannst auch die letzten Wochen nicht mehr ändern. Die sind geschehen. Die sind vorbei. Und David befindet sich jetzt auf der Flucht. Und er hat was falsch gemacht. Er hat gesündigt. Aber was sehen wir bei David? Er versucht es nicht wieder gerade zu biegen. Er versucht es nicht irgendwie, sich mehr anzustrengen. Er versucht sich nicht Vorwürfe zu machen und Gott damit zu beeindrucken. Sondern was hat er gemacht? Er hat Gott zu seiner Zuflucht gemacht. Und ich habe auch deswegen dieses Thema so genannt. Ist Gott nur eine weitere Option für dich? Ist Gott jemand, ja, wenn es gut läuft, wenn ich Bibel gelesen habe, dann ist alles gut. Und wenn es auch im Leben allgemein relativ ruhig ist, dann komme ich schon gerne zu Gott. Aber wenn so richtige Stürme kommen, wenn du auch vielleicht richtig versagst, wenn du falsche Entscheidungen triffst, wenn auch vielleicht einfach das Leben schwierig ist, wenn ja irgendwie alles so viel ist und wir nicht mehr weiter wissen, selbst dann können wir zu Gott kommen. Aber wir können nur zu Gott kommen, und das ist so wichtig, wenn Gott nicht eine Option ist, sondern wenn Gott die einzige Option ist. Und wenn Gott die einzige Option ist, und dann will ich dir auch Mut zu sprechen, zu Gott zu gehen. Und wenn Gott deine einzige Option ist, dann will ich dir Mut zu sprechen und sagen, Gott wird dir auch deine Sünde vergeben. Wenn du ihm glaubst, wenn du über diese Sünde Buße tust, wenn du zu ihm kommst, dann vergibt er dir gerne. Er ist nicht knauserig mit seiner Vergebung, sondern Gott rennt los und umarmt diesen Sünder, wie in dem Gleichnis. Er liebt dich. Und er will, dass du zu ihm kommst. Aber der Punkt ist da, ist Gott deine einzige Hoffnung? Ist Gott deine einzige Option? Und wenn es auch die falschen Entscheidungen waren, dann kannst du immer zu Gott kommen. Es ist immer Hoffnung da für dich. Und du kannst immer Rettung finden. Und so als Jugendlicher stellen wir uns das Leben oft wie so einen Zug vor, der so auf so einer Gleise fährt und der Zug kommt dann an so eine Weiche und dann kann er entweder rechts oder links fahren und dann fahren wir mal rechts, mal links. Und ich denke, manchmal haben wir voll Angst davor, irgendwann mal die falsche Gleise zu nehmen. Irgendwann mal sind wir rechts gefahren und dann kommt dann der Abgrund und dann war es das mit dem Leben. Also so ging es mir zumindest manchmal so, dann hat man eine falsche Entscheidung getroffen und schon ist alles vorbei und wird nie wieder mehr gut und das war's. Und manchmal übertragen wir das so auf Gott und sagen, ja, jetzt habe ich mal zu viel gesündigt, jetzt habe ich mal zu viel falsch gemacht, jetzt ist halt die falsche Gleise gewesen, die Weiche falsch gestellt und das war's. Aber das stimmt nicht. Ich würde es eher damit vergleichen, dass das Leben wie so eine U-Bahn-Station ist. Und wir stehen an dieser U-Bahn-Station und alle 2 Minuten oder vielleicht auch jede halbe Minute kommt ein U-Bahn. Und jede von dieser U-Bahn, die fährt alle zu Gott. Die fahren alle zu Gott. Und wir stehen so und die falsche Entscheidung und dann gehen die Türen zu und die U-Bahn fährt weg. Aber dann kommt die nächste U-Bahn und die nächste U-Bahn. Und was ich damit sagen will, ist, wenn heute noch Zeit ist, wenn du heute, wenn du hier und du lebst ja jetzt, dann hast du jetzt noch Zeit. Und dann hast du Zeit, zu Gott zu kommen. Dann hast du Zeit, bei ihm Gnade zu finden. Hast du Zeit, umzukehren und in diesen U-Bahnen einzusteigen. Aber eines Tages kommt die letzte U-Bahn. Und dann kommt die letzte U-Bahn und dann gehen die Türen zu. Und dann fährt die letzte U-Bahn weg. Und dann gibt es keine Zeit mehr. Dann ist vielleicht dein Leben vorbei. Vielleicht kommt Gott dann. Und ich will hier nicht Angst verbreiten und sagen, oh, ihr müsst euch bekehren, damit ihr nicht in die Hölle kommt, sondern ich will euch aber klar aufzeigen, wie wir es auch im Text gesehen haben, wenn Gott jemanden verflucht und diesen Fluch auf sich lädt, dann hält Gott sein Wort. Und diese Priester sind alle gestorben, weil Gott eben sein Wort hält. Und Gott wird eines Tages richten. Er wird jeden von uns richten. Aber wenn du Gnade hast, dann ist Jesus, also sein Sohn, für uns gerichtet. Und deswegen will ich es dir so ans Herz legen, es gibt nur diese eine einzige Option. Es gibt nur Gott. Und entweder steigst du in diese U-Bahn ein oder du bleibst stehen und wartest. Aber vielleicht wartest du dann zu lang. Und wenn du in diese U-Bahn einsteigst, wenn du hingehst und sagst, Jesus Christus ist mein Retter, Jesus hat mir meine Schuld vergeben, dann finden wir genau das, was wir überall suchen. Ruhe, Geborgenheit, Kraft, Freude, Vergebung für unsere Sünden. Das finden wir in ihm. Und dann leben wir ein Leben, für was wir geschaffen wurden, und zwar für ihn. Und wir leben ein Leben in enger Gemeinschaft mit ihm. Wir dürfen mit Gott zusammenleben. Wir dürfen mit ihm Zeit verbringen. Und das ist das, was wir doch alle suchen, oder? Und Gott hat uns keinen größeren Liebesbeweis gegeben als seinen eigenen Sohn, den er für uns geschlachtet hat, den er für uns getötet hat, damit wir jetzt leben können. Und ich will dieses Thema auch mit ein paar Versen abschließen. Und diese Verse sind aus dem Psalm 34, die David geschrieben hat. Psalm 34 ist auch genau zu der Zeit von diesen Kapitel 21 und 22. Das ist ein Psalm, den er in dieser Zeit geschrieben hat. Und während ich das lese, stell dir auch selbst die Frage, ist Gott meine einzige Option oder ist Gott nur eine weitere Option in deinem Leben? Und ich will sie gerne lesen und ihr könnt gerne so mitlesen vorne oder in euren Bibeln. Ich lese Vers 9. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glückselig der Mann, der zu ihm Zuflucht nimmt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, ihn fürchten. Jetzt ab Vers 17. Das Angesicht des Herrn ist gegen die, die Böses tun, um ihr Gedächtnis von der Erde auszurotten. Sie schreien und der Herr hört, und aus allen ihren Bedrängnissen errettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Amen.